philosophische Podcast.
Sinne füttern den Verstand. Mit Nikolai Woidko
und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute mit uns im Studio Eric Méchant, Küchenchef im Le Moissonnier in Köln. Nick, magst du ihn kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Denn Eric ist nicht nur ein begnadeter Küchenchef, sondern auch ein unglaublich angenehmer Zeitgenosse. Und Eric ist nach Köln gekommen vor über 30 Jahren auf eine Anzeige hin von Vincent Moissonnier, der damals für sein Restaurant einen französischen Koch suchte. Und Eric hat damals gedacht, jung wie er war, bewirbt sich einfach mal und bleibt vielleicht ein oder zwei Jahre in Köln, um dann weiter in der Weltgeschichte herumzufahren, ist aber hier geblieben, weil sich das Restaurant entwickelt hat, die Küche hat sich entwickelt und mittlerweile schreibt das Le Moissonnier wirklich schon seine eigene Kochgeschichte und ein Ende der Entwicklung dieses Restaurants ist noch gar nicht abzusehen. Aber vielleicht, Eric, magst du einfach was zu dieser Entwicklung sagen?
Ganz langsam, also dieses Restaurant hat sich so entwickelt, weil die Küche sich entwickelt hat praktisch, ne? Und der Moissonnier hat das also von Anfang an sehr gut verstanden, dass die Leute kommen nicht in ein Restaurant, um ein schönes Lokal zu sehen, oder aber die kommen das hungrig und wollen essen und die wollen damit mal Spaß haben und deswegen hat er wirklich mal fast alles in die Küche konzentriert. Und das Restaurant vorne ist so geblieben, fast so geblieben, wie das von Anfang an war. Und das ist, was uns also ein bisschen anders macht zu alle anderen Sternlokal praktisch, ne? Wo man ein ganz normales Bistro, der laut ist, hängt, aber andersrum auch eine Seele hatte, ne? So, dass sie das spielt auch eine sehr große Rolle. Und dann plötzlich bekommt man am Tisch also eine Küche, die man nicht erwartet, also in so einem Lokal praktisch. Ne? Also das macht viele Kollegen neidisch oder über uns, aber es ist so.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, also ich glaube gar nicht, dass andere Kollegen neidisch sein müssten. Sie können ja von euch lernen. Also es ist ja so, dass ihr wirklich mittags ausgebucht habt und abends unter der Woche. Also das ist ja schon sensationell.
Ja.
Ich glaube, die Leute suchen natürlich, ich möchte deine Leistung in dem Punkt gar nicht schmälern, die suchen natürlich das gute Essen, das sensationelle Essen, aber auch diese Atmosphäre. Ich glaube, das macht sehr viel aus dabei.
Das gehört dazu, da hast du vollkommen recht. Ich weiß, ich kann auch nicht über die Philosophie von der Kollegin haben, aber ich glaube, dass ein Restaurant ist ein Ort, wo man sich schon mal gut fühlen muss. Also nicht nur Essen, also gutes Essen bekommen kann, also das ist auch natürlich wichtig, aber man muss auch ein gutes Bedient haben, also das Gefühl, dass man auch willkommen ist, dass das ist der Seite von Moissonnier und seinem Team vorne, dass der einfach mal das Restaurant, wie ich sagte, so in so eine Seele hat. Also ich weiß nicht, es gibt also ganz, ganz selten habe ich das Gefühl gehabt, dieses Restaurant hat was. Also das nicht nur von der Küche her, aber man merkt, dass das eine Ganze ist.
Jetzt war es ja so, also ihr habt ja ganz klein angefangen. Die Tische sind nach wie vor immer noch schmal. Also es hat quasi im Interieur das Restaurant den Bistro-Charakter komplett behalten.
Ja.
Und als sich die Küche weiterentwickelt hat und ihr quasi höherwertige Küche gemacht habt oder eine bessere Küche als eine einfache Bistro-Küche, hast du aus der Not eine Tugend gemacht? Es war klar, der Bistro-Charakter soll erhalten bleiben. Und du warst der Erste, der angefangen hat mit Satellitentellern.
Ja. Wie kann ich das ausdrücken? Wir haben nie für einen Stern zu bekommen gearbeitet, zum Beispiel, oder sowas. Wir haben immer so einen Versuch, mal was anzubieten, was die Leute mal mögen und was uns Spaß macht auch, also was wir, also als ich als Koch und der Vincent vorne als Kellner nochmal anbieten wollte, also das und das, den Rest ist von sich allein gekommen. Dieser Satellitenteller ist für uns mal so entwickelt worden, weil von Anfang an, wir haben eine Küche, wo sehr viele Elemente sind, also sehr viele Komponenten. Und die Frage ist, wie kann man viele Komponenten oder viele Elemente in eine Teller, nur einen Teller mal anrichten, ohne dass das so zu viel aussieht oder nicht sehr gut aussieht, weil es sind so viele Sachen daneben. Und wir haben also angefangen, einmal so daneben anzurichten und dann haben wir auch gemerkt, dass die Leute noch mehr Spaß hatten auch daran, weil es gibt ja so viele mehr Möglichkeiten, wenn man das probiert, kann man das einzeln essen und dann mitmischen mit der zweiten Satellite oder mit der dritten und dann, was passiert, wenn ich das zu den anderen mischt oder isst und was passiert mit der dritten und wie kann ich das essen, einfach mal von da anfangen und nach da, also das machen die Leute also schon mal viel Spaß und ja, es ist für uns einfacher gewesen, wie gesagt, also anzurichten, weil da sieht auch klarer aus, finde ich auch. Und kann man das, nur die Spüler sind unzufrieden, ich weiß nicht warum. Also, das ist komisch. Aber nee, das ist, und wie gesagt, also an so ein Gericht ist, also es gibt Köche, die gesagt haben, also alte Köche aus Frankreich, die gesagt haben, ein gutes Gericht, also muss nur mehr, nicht mehr als drei Komponenten haben, finde ich, ja, total Unsinn, aber da ist das. Natürlich kannst du auch sehr, sehr gut schmecken, wenn es nur drei Komponenten hat. Ne? Also nicht, aber man kann auch sehr gute, sehr viele gute andere Sachen entwickeln mit viel, viel mehr Komponenten. Am Anfang muss es stimmen. Das ist das nur, wie viele Komponenten man dafür braucht, ist doch egal.
Ich finde ja auch, dass eine Besonderheit deiner Küche ist, dass sie halt klar ist, vielschichtig. Dass eine ganz klare Idee bei jedem einzelnen Satellitenteller zu erkennen ist und dass dann doch ein Zusammenspiel funktioniert. Wie lange hat das gebraucht, um diese Besonderheit herauszuarbeiten?
Es ist schon lange. Das hat schon am Anfang, man hat auch sogar mal Kritik mal gehabt, wo man sagte so, manchmal fragt man sich, warum ist die Stella hier oder sowas und ich gebe es auch mal zu, manchmal war es von uns auch zu viel gewesen. Ich weiß nicht, also das sind jetzt, vielleicht haben wir uns am Anfang zu viel konzentriert an diese vielen Teller und nicht nur an das Gericht selbst. Also das Gericht entscheidet, wie viele Satellite da braucht eigentlich. Also das ist so. Also manchmal, wir haben also jetzt sogar bisschen weniger drumherum als früher, wo wir bis vier kleine Sachen da mal präsentiert haben. Jetzt ist es ein bisschen weniger, aber...
Vielleicht kannst du mal für Hörer, die noch nie bei euch waren, mal so ein typisches Gericht vorstellen.
Also wir haben zum Beispiel zur Zeit der Short Ribs, der geschmort ist, 24 Stunden. Und mit Mironton-Soße. Das Mironton-Soße ist ein ganz altes, bekannter Klassiker aus Frankreich. Also Rinderfond mit Tomaten und alles. Also das kann ich, also ein bisschen Chiri-Essig, ein bisschen süß-sauer. Das sagen wir, das könnte der Sauerbraten in Frankreich sein, praktisch. Ne? So ein Stück Rinder mit einer süß-sauer Soße. Die haben wir also als Hauptteller, also nur das 24 Stunden gegarte Short Ribs, dann ist er kurz gegrillt im Green Egg, also für dieses Grillaroma und dann wird nur mit den Mirandonsos gegossen und dazwischen haben wir daneben einen Teller mit Foie Gras Würfel mit Popcorn, also salziges Popcorn mal überdecken. Und ein kleines Stück Würfelbrioche, der auch getoastet ist, mit Patchouli-Butter gegossen am Ende. Und diese Satellite kommt also, gehört zu der Fleischart, muss man also dazu, also dieses praktisch Sauerbraten mal essen und ab und zu mal so einen Würfel mit Popcorn mal mitessen. Foie gras passt sowieso mit alles. Also, das ist da überhaupt kein Problem. Was spannender ist, ist natürlich der Würfel mit Patchouli Butter Essenz, weil das bringt so und etwas blumiger ins Mund, finde ich sehr, sehr gut. Also dieser Kontrast zwischen des Klassiker süß-sauer Soße und der Foie Gras und auf einmal dieses blumigen Geschmack dazwischen. Und als dritten Teller haben wir das der Gemüse, also Gemüse oder Beilage. Es ist ein Polenta, also weiße Polenta, die von der Struktur sehr, sehr weich ist, mit Haselnussöl abgeschmeckt. Altes Parmesan kommt darüber mit Mikroplane gerieben und Portweinreduktion mit den Kohlrabi, geschmortes Kohlrabi und Champignons, wie heißt dieses Milzpickel, also so diese süß-sauer Gemüse, Milzpickel, Champignons mit dazu. Also das bringt nochmal dazu, Säure, Gemüse nochmal mit dazu. Und der Parmesan, also der Parmesan, alte Parmesan bringt wir etwas salziger. Also das passt also das Ganze sehr, sehr gut. Hat sehr viel Erfolg zurzeit im Restaurant.
Wenn man mit Köchen redet, die bei dir gearbeitet haben, die loben dich in den höchsten Tönen, was ich ja eigentlich das schönste Lob finde, was man so geben kann.
Das stimmt. Ich habe zwei Sous-Chefs und einen der Chef-Pâtissier, die seit fast über 20 Jahren mit dabei sind. Das ist ein großer Luxus für mich. Also das ist wirklich schon ein großes Luxus. Da hat man ganz, ganz selten sowas. Also das ist das. Da kann ich dann mal mit allen reden und ich kenne die alle wie fast wie meine Tasche. Das heißt, ich kenne ihre Höhepunkte, ihr Tief, womit ich anfangen muss mit derjenigen, der mitarbeiten muss. Also ich sage manchmal nur eine Richtung und dann von sich allein funktioniert das. Also das ist da wirklich eine große Ehre, solche Leute mitzuhaben. Also das ist da, man vergisst also, wie das ist. Also Kochen ist und bleibt eine Teamarbeit. Also allein schafft man nicht sehr viel. Also das kennt jeder in seiner Hausfrau, Küche. Man schafft also eine bestimmte Menge an Arbeit oder eine bestimmte Sache. Und man ist da so sehr, sehr schnell damit auch begrenzt. Also das ist da, wenn man dieses Luxus hat, mit solchen Leuten mal so lange mitzuarbeiten können, das ist wirklich mal so, das lässt mal den Kopf frei für neue Sachen. Man braucht nicht unbedingt so viele Zeit zu verlieren beim Kontrollieren oder sowas. Ich lese also, dass Sous-Chef, der auf der Vorspeise ist, 20 Jahre da, der Küchen, der Chef-Pâtissier, der Olivier, seit 20 Jahren auch mit dabei. Und mein zweiter Sous-Chef, der bei mir mit in der Gemüseabteilung arbeitet, ist auch seit fast 10 Jahren oder über 10 Jahren mit dabei. Also das ist, da wechselt in der Küche bei uns ganz, ganz wenig. Also nur praktisch nur die Zwischenstationen, also die Chef de Partie oder die kleine Kommis, da wechseln mal. Und das noch.
Also die Tragenden sollen sind quasi da.
Genau, ja. Da sind die Stürze damit dabei und und wir versuchen auch sogar auch mal die Kleinen mal so lang zu halten wie möglich. Also das heißt, wenn die bei uns anfangen, dann wir sagen das schon mal erstmal, das ist für zwei Jahre mindestens. Also dass die die werden viel lernen. Also ich sage es immer, jeder Junge, der bei uns arbeitet, also zwei Jahre klingt für dich als 20-Jährigen eine Ewigkeit, aber es ist nicht so viel in der Branche, also in der Gastronomie. Das ist, man kann bei uns durch diese ständige Wechsel auf der Karte sehr viele sehr viele sehen und sehr viele lernen. Und das bringt uns auch in der Küche so eine Sicherheit, dass wir also auf eine bestimmte Zeit einmal auf die Leute sich verlassen. Man braucht schon mal bei jedem neuen Koch, der bei uns anfängt, schon etwas arbeiten dafür, ne? Dass bis der fit ist, ne? bis der macht, was wir möchten von ihnen, dann dauert mal manchmal zwei, drei Monate, bis der einigermaßen mal in Ordnung ist oder manchmal sechs oder ein bisschen mehr. Kostet Zeit, Nerven, alles, also das ist natürlich klar. Und wenn man denkt, dass man bei manchen Restaurants nach sechs Monaten, die Leute sind wieder weg. Also diese sechs Monate haben wir fast gebraucht, um das der Koch dann mal beizubringen, was man von ihnen verlangt. Und dann geht er wieder. Und dann fängst du wieder von Anfang an. Also das ist deswegen versuchen wir diese jungen Leute auch mal mit, also mindestens mal zwei Jahre mitzuhalten. Also das ist Und die halten sie sich fast alle dran. Also ein paar Ausnahmen gab es immer durch Probleme oder sowas. Da gäbe es, also man kann also die Leute nicht an der Heizkörper nochmal gefesselt. Aber die halten sie durch. Also das ist da. Und ich glaube, dass die auch sogar auch Kommis, also das sind auch manchmal Kommis, die über 2 Jahre sind, dabei sind, 3 Jahre, und die sehen, dass sie auch sowieso auch nicht mehr viel nach oben geht, weil, wie gesagt, diese Stürze sind da, und aber trotzdem bleiben.
Mhm. Die Stellen sind besetzt schon.
Ja, genau. Also das ist das Problem. Also auf einer Seite ist wirklich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite für die Zukunft von der die Leute, die bei uns anfangen, ist natürlich mal der Blick nach oben, also ganz kurz. Ne? Also ist da dadurch, dass die Sous-Chefs schon mal seit so lange dabei sind und nicht wechselt oder kaum wechselt, da bleibt nur die Chef de Partie da dazwischen. Also das ist da. Es gibt nicht viel Luft nach oben, leider. Also das ist da, aber es ist ein Luxusproblem.
Aber das spricht doch auch, insgesamt spricht das doch für deinen Führungsstil. Wie würdest du dich denn in der Küche beschreiben oder deinen Stil?
Ich bin ein Oberpsycho, ich bin ein Choleriker. Nee, das habe ich gehört von das habe ich gehört von Leuten, so die junge Köche, die bei uns angefangen haben und nach 2 Monaten bei mir gekommen sind und so. Wissen Sie, was ich da mal gehört über ihn habe? Also früher beim anderen Kollege, dass sie ein Choleriker sind, dass also nur Französisch gesprochen in der Küche ist und dass man überhaupt, also unbedingt nochmal Französisch lernen muss. Also, ja gut, also das war nie der Fall, also, und Choleriker bin ich auch nicht. Nee, ich versuche es mal so nett zu sein, wie es möglich ist. Also das heißt, also es ist, wir haben so einen stressigen Job, es ist schon hart genug, dass dadurch, dass es nicht einer, der oben steht und noch mehr Druck normal ansetzt, also unsitzig, also und das ist, und ja, das ist nicht meine Art und Weise. Also das ist da, ich versuche mal mit der Leute immer noch mal auf die Samstagsweg noch mal zu gehen, weil ich bin immer habe ich immer das Gefühl, oder dass man hat viel mehr von seinen Mitarbeitern, wenn die sich gut fühlen. Also wenn die sich das genauso wie man, ich lasse auch viele Freiheit an meine Sous-Chefs, das auf jeden Fall, aber auch auf die andere, die zum Beispiel abends mal für Personal essen, also was anderes machen, probieren oder versuchen möchten oder sowas, dann lasse ich da mal viele, viele Freiheit auch. Mhm. Und weil es gibt auch, dadurch kann man auch viel auch lernen, auch als altes Koch, also desto älter man wird, desto zu sicher, man, also, und man nimmt so wenig Risiko manchmal. Deswegen lasse ich mal die jungen Leute ein bisschen mal rumkommen.
Wenn du den kreativen Prozess bei dir in der Küche beschreiben würdest, ist das eher was deine Domäne ist? Oder beziehst du alle anderen mit ein? Oder?
Nee, also, das ist, wie gesagt, also, ich, es gibt also in einem Team oder in einer Küche, also immer Leute, die verschiedene sind. Also das ist, es gibt Leute, die sehr, sehr nach vorne mal gebracht sind. Also die wollen immer was Neues versuchen. Das sind die Kreativsten oder die Leute, die dann mal daran Spaß haben, was zu versuchen. Und es gibt auch andere, die nicht sicher sind oder die haben keinen Bock drin haben und die sind aber sehr gut handwerklich, mal sehr geschickt, aber trotzdem, und aber die wollen dieses Teil von der Arbeit nicht annehmen, also dieses aber die sind auch genauso wichtig wie die andere, also das ist, es muss also, und das musst du erkennen in einer Küche, wer hat so dieses Plus oder dieses Talent, sagen wir so, sondern auf neue zu gehen oder auf neue zu versuchen, und wer ist da und macht seine Arbeit, hat Spaß mit seiner handwerklichen Arbeit und fertig. Also es gibt sowas auch. Das muss man erkennen, und dann ist das dann Teamarbeit. Also das ist, dann lässt sich mal, meine Domäne ist zum Beispiel wirklich mal Fisch, Fleisch, wo ich also wirklich mal nur ich bin's, ne? So diese hauptgerichtliche Geschichte. Mein Sous-Chef, der auf der Vorspeise ist, lässt sich sehr viel Freiheit, arbeitet fast alleine und kocht mal, braucht er nur ein paar Anweisungen oder sagen wir so, wir haben jetzt auf der Produkt das und das, vielleicht können wir sowas nochmal anfangen. Der Chef Pâtissier ist in der Mitte ein bisschen, also der braucht schon mal Unterstützung, da braucht er so eine, jemanden, der sagt, so, gut, wir versuchen das und das und dann versucht er auch seine einige Sache da mal mitzubringen, aber das ist da, dieses Kreativprozess ist, ja, entweder hat man das oder nicht, also dieses Willen, ne? Also dann wird das, ja, muss man immer nah, also Tag für Tag immer arbeiten. Also ich bin unzufrieden, wenn ich nicht also was neu im Kopf habe, also oder in den Entwicklungsprozess. Mhm. Da bin ich also wirklich mal, da habe ich mal schwer, schon mich aufzustehen morgens. Also deswegen also diese Gymnastik mit Wechselerei immer da. Und aber es gibt Leute auch, die super zufrieden mit der handwerklichen Arbeit, die so jeden Tag nochmal 12 Stunden am Band. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja.
Wenn du in ein anderes Restaurant gehst, was beeindruckt dich da, wenn dich was beeindruckt?
Ja.
Gehst du überhaupt in andere Restaurants?
Ja, erstmal ganz selten. Jetzt ganz, also seltener als früher. Was früher war es so, dass ich also unbedingt mal sehen wollte, was die anderen mal anzubieten haben. Also was sie jetzt ist es fast nur noch, dass ich Spaß habe. Also fertig. Also was mich beeindruckt, ist, ich will es fühlen. Wie viele, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann, wie viele von sich selbst der Koch da mal mit dabei hat. Das kann auch nicht, also es kann auch in ein ganz normales Restaurant sein oder in 3 Sterne oder sowas, wie viele von dann seine Emotionen also hat er dabei gebracht, wie viele ist das von, weil das Kochen und Essen hat viel mit Gefühl und Emotionen zu tun. Also das ist eben, der Garnier sagt zum Beispiel, man muss das Identität oder dieses Gefühl von der Koch einmal in seines Essen mitfühlen, also mithaben. Also dass, wenn ich gerührt bin von Geschmack, Komposition oder sowas, dann sage ich mir erstmal, Mensch, warum hast du dir daran nicht gedacht? Und zweite, dann sage ich, ja gut, das war ganz, ganz toll. Mhm. Naja, das ist da.
Es ist nicht nur Arbeit, die im Essen steckt, sondern wirklich ganz viel Emotion, genau, Idee, Charakter.
Also die Arbeit, ich weiß es ganz genau, wie viel Arbeit, also wenn ich einen Teller bekomme, natürlich bin ich von der handwerklichen Geschickt auch mal manchmal auch beeindruckt, ja, na klar. Ja, ja.
Hast du gerade schon Pierre Garnier gesagt, hat dich dieser Koch beeindruckt?
Das ist erstmal, ich glaube, also in einer Kochkarriere gibt es so verschiedene Höhepunkte. Und bei mir war der erste Essen beim Garnier, wo ich mit der Vincent nochmal eingeladen war. Da hatte nur 2 Sterne noch. Und das war noch in Saint-Étienne. Und da habe ich schon mal die Karte gelesen am Tisch und sagte, ich als 25 Jahre junger Koch, die überhaupt nicht kannte oder sowas, ich sage, wie kann das gehen? Also das war Mimosen und Blumen mit Süßes und mit Langustinos und alles da mal nochmal. Nur der Text schon mal war schon mal fast ein Gedicht. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann das funktionieren? Das geht gar nicht. Und das war so ein Klatsch in meinem Gesicht. Also dann habe ich gedacht, wenn ich nur ein Drittel von sowas mal erreichen könnte, als Koch, mal einwand, also dann würde ich mich mal zufriedenstellen. Das war genial. Also das war wirklich mal, wie ich sagte, also ich war gerührt von A bis Z. Also das war mein Essen. Es war wirklich mal sehr, sehr geil. Und da habe ich dann mal ein zweites Mal das gehabt, wenn ich dann mal beim Bulli war mit Vincent auch. Da hat auch der Bulli nur 2 Sterne, das Lokal war total leer. Das war der erste Jahr, also der zweite Jahr, wo der in Brosas war. Das war der zweite Klatsch. Aber diesmal nicht nur, also Garnier ist so ein Gedichter. Also da braucht nur Produkt und verschiedene Geschmäcke, um dich zu berühren. Also beim Bulli war natürlich dieses neue handwerkliche und technische, die da dazu kamen. Das war auch ein zweiter Klatsch. Und ich habe es versucht, also nicht nach Bulli zu kochen, sondern mehr nach Garnier. Also das von normales Produkt und alles. Ich weiß nicht, also da ist da. Aber ist für mich einer der beste, sogar der beste Koch weltweit. Also ist wirklich mal. Es ist Leute, die man also nur, das ist, muss man nur essen gehen und sich dann mal transportieren lassen.
Einfach. Das heißt, hier mit Ferran Adrien und Pierre Garnier quasi zwei Köche angesprochen aus Frankreich und aus Spanien. Mhm. Hat dich ein deutscher Koch beeindruckt?
Wenn ich habe also wie gesagt, ich bin also ganz, ganz selten unterwegs. Ich glaube, für mich ist, es gibt zwei. Es gibt Joachim Wissler natürlich, der uns nicht weit weg ist, wo ich also natürlich auch dadurch, dass er nicht so weit weg ist, also etwas öfter bin als woanders, ist ein sehr, sehr guter, sehr, 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 sehr super Kocher. Und der Christian Bau. Also da war ich also nur einmal da, aber ich war auch tief mal betroffen auch. Also das war... Ich kann so über alle Kollegen nicht sprechen, weil wie gesagt, ich bin ganz, also der Calero könnte so für mich was anderes sagen.
Als ich. Der kommt doch viel mehr rum.
Ja, genau, der ist viel mehr rum als ich. Aber da sind zwei Köche in Deutschland, die mir sehr, sehr gefallen haben, auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm.
Was mich noch sehr beeindruckt an eurem Restaurant Le Monsignier ist, dass ihr den Mut habt, obwohl ihr zwei Sterne habt, immer noch unter der Woche mittags eine Plat de Jour anzubieten.
Ja.
Was ist die Idee dahinter?
Ja, wir versuchen uns nicht zu beschränken. Also das heißt, beschränken. Wenn wir nur nach Sternen also kochen sollten, dann müssen wir dann wie alle anderen machen nur ein Menü, kein Risiko. Weil man weiß nie, vielleicht ist ein Michelin-Koch, der kommt und sagt, nee, das ist keine Michelin-Wert oder sowas. Michelin ist bei uns gekommen und hat uns also einmal einen Stern gegeben. Das Restaurant war so, dann haben wir uns gesagt, wenn sie uns einen Stern geben, dann super, also die nehmen wir gerne an. Aber das heißt, das Restaurant ist jetzt einen Stern wert, wie der ist. Wir haben das Restaurant nicht geändert, um die zweite zu haben, und wir haben trotzdem die zweite gehabt. Und dieses Plat du Jour ist immer da gewesen, also trotz dieser zweiten Stern. Und wenn man nur ein Menü sterneweise, wie die alle machen jetzt, oder Carte Blanche oder sowas anbieten, dann beschränkt man sich. Also, mhm. Also wie viele Leute sind bereit, mittags über 4 Stunden am Tisch zu sitzen? Wenig. Deswegen also sind alle Sterne lokal fast nur abends geöffnet, weil nur ein Menü, 20 Gänge, 15 Gänge, oder dann dauert 3-4 Stunden, da muss man schon der Zeit dafür haben, der Lust und alles und so weit. Und Essen ist nicht nur 20 Gänge Menü, man hat auch manchmal Hunger für eine halbe Stunde und schnell mal zu essen, um trotzdem gut zu essen. Also da ist da ein Restaurant ist nicht nur ein, das ist was manche Kollegen haben vergessen haben, also mit dieser Sterne-Geschichte. Michelin ist also damit angefangen, um die Leute, die auf der Straße waren, zu nennen, wo man sich, also wo man gutes
Essen, wo man hinfahren soll.
Genau, ja. Fahren sollte oder gutes Essen sollte. Aber das war schon ein Restaurant, die nur mit Hören und Sprechen mal schon mal bekannt war. Also die haben nicht über Michelin gewartet. Das sind Restaurants, die durch dieses gutes Essen mal voll waren. Egal, ob das sehr, sehr gut war oder eine... Das ganze Philosophie von Michelin hat sich ein bisschen geändert jetzt. Also nicht durch Michelin, durch wir, Köche, die uns also immer nach diese Sterne mal uns begrenzt haben und uns mal angerichtet haben, das sollte beim zwei Sternen so und so viel Platz zwischen den Tischen haben. Wenn du den dritten haben möchtest, dann musst du 30.000 Euro auf den Porzellan auf den Tisch mal bringen, sonst geht's gar nicht. Michelin hat sowas nie gesagt. Ne? Also das ist manchmal, man könnte also über dieses Plat du jour nochmal zurückkommen. Also manchmal haben wir die ganze Woche lang nur 3-4 Plat du jour verkauft. Und es gibt eine Woche, wo nur noch Plat du jour gegessen wird. Und das Restaurant ist voll und es brüllt und es lebt und egal.
Ich glaube, auch wenn der Michelin irgendwie Lebendigkeit und Atmosphäre höher bewerten würde, dann müsstet ihr eigentlich 3 Sterne haben.
Für den Atmosphäre, ja klar. Ja, das bekommen wir der vierte sogar. Ich glaube, man hat mit dieser Sterne-Geschichte viel auch falsch gemacht. Also nicht nur gut. Also natürlich bringt es die Leute, die sehr kreativ sein können, also die Avantgardist oder sowas. Also ist alles schön und gut, aber ich bin immer der Meinung, ein Restaurant muss es leben. Also und nicht nur Wochenende über oder nur für Gourmetführer oder nur für Journalisten oder nur noch für. Das ist eine andere Philosophie. Das ist. Aber wir sind auch sehr, sehr zufrieden mit diesen 2 Sternen auch. Also Michelin kommt in 2 Wochen, ne? Muss man auch nicht vergessen. Sehr zufrieden.
Ich habe nochmal eine ganz praktische Frage.
Ja.
Jeden Tag Mittagstisch.
Ja.
Wann ist denn Zeit, um kreativ zu sein?
Ah, das ist eine gute Frage. Also das ist, am Anfang gesagt habe, man lernt als Koch, also seine Zeit mal zu organisieren. Und das gehört auch dazu. Also das heißt, ich habe das Glück, als Küchenchef jetzt muss ich nicht mehr so viel von der Mise en Place also annehmen, das machen die anderen einmal für mich, obwohl ich immer dabei bin und immer meine kleinen Anteile machen möchte, weil ich finde es auch wichtig, dass ich auch mit dabei bin und mit dabei auch mit elf beim Mise en Place. Ja, das ist sobald, also es macht uns so viel Spaß, also das ist das, was uns bewegt, also das heißt, wir kriegen immer so ein paar Minütchen einmal dadurch, weil das ist da es funktioniert so bei uns in der Küche, also die Hauptmise en Place wird in der ersten 2-3 Tage der Woche mal gemacht, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da kommt alles zu, Lieferanten, Rangis und alles Großmarkt, da ist der Haufen Arbeit, die versuchen wir mal zu erledigen, also das für die ganze Woche, also die Mise en Place wird natürlich für die ganze Woche vorbereitet, nicht nur für nur einen Tag oder nur einen Service, sondern nur für eine Woche oder so, oder für 2-3 Tage zumindest. Und das heißt, wenn wir am Freitag ankommen, dann gibt es ein bisschen mehr Luft schon mal und Samstag auch ein bisschen mehr als Freitag. Und da haben wir die Zeit, mal zu versuchen. Alles wird vorher mal im Kopf so irgendwie gebrüllt, entwickelt. Und dann sobald, als wir ein bisschen Zeit haben, Minütchen oder so. Ich habe natürlich das Glück, dass sie weniger Mise en Place machen, dann kann ich mehr versuchen als die anderen. Aber das ist so funktioniert es. Also das ist dadurch also mittendrin, also praktisch. Mhm. Aber es ist kompliziert, ja. Ist schon. Aber das kommt auch dazu, diese Geschichte diese gutes Teamarbeit, diese Sous-Chefs, die seit sehr lange da sind, das macht natürlich viel positiv. Also viele macht den Kopf frei und natürlich also viel mehr möglich. Wenn ich also, sagen wir, die 2 meiner Sous-Chefs werden also morgen gehen, da wird man weniger kreativ.
Bestimmt.
Das
ist auch sehr schön, also man kommt bei euch in die Küche rein, man darf manchmal in die Küche kommen.
Ja, okay.
Also es ist kein Closed Shop und es herrscht wirklich, also kann ich eigentlich nur sagen, von eigener Erfahrung immer eine sehr gute Stimmung da. Also
ja,
es ist jetzt nicht so, dass man ein Messer fliegen sieht oder dass Pfannen geworfen werden.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern
nicht
ganz im Gegenteil, alle sind sehr entspannt und machen konzentriert ihre Arbeit. Also ich glaube, das ist einfach eine Grundlage, dass alle gerne hinkommen und konzentriert sind.
Nee, das ist wichtig. Wie gesagt, ich bin also immer der Meinung, man bekommt mehr von der Leute, wenn die wenn die dann nicht unter Druck setzen. Also das geht, Druck gibt es genug, also dieses Zeitdruck, jeden Tag mit der Mise en Place, Zeitdruck am Service, muss man alles mal qualitativ auch mal sehr schön anrichten und alles. Wenn einer zusätzlich nochmal nach oben noch mehr brüllt oder noch mehr Druck man gibt, das geht eine Zeit lang, aber nicht, dann gehen die Leute weg. Sehr schnell weg, ne? Und bleiben nicht 20 Jahre. Das ist,
du verbringst sehr viel Zeit in der Küche, nach dem, was du erzählst. Ja. Und hast auch gesagt, dass du eigentlich immer irgendwas brauchst, mit dem du spielen kannst. Wo kriegst du die Impulse dafür her?
Also, das ist, also es gibt viele Quellen. Also, erstmal muss man offen bleiben. Das heißt, egal wo ich bin, oder wenn es um Probieren angeht, dann weckt immer was bei mir an. Egal, wenn ich angeladen beim Freunde essen oder bei mir in der Familie oder in einem Restaurant oder irgendwo, also, da bleibt man immer offen. Also, ich habe viele Sachen, die von Freunden, wo ich sag mal von Freunden mal mitgegessen habe, die ich nicht kannte oder sowas, dann mit in der Küche mitgebracht, vielleicht geändert ein bisschen, aber das geht auch dazu. Saison natürlich auch viel, also Frühjahr ist bei uns immer so ein Feuerwerk, weil da kommt alles wieder mit, ne? Also Herbst auch finde ich wunderbar mit der ganze Aufbusch von der Natur, ja, mit Pilz und alles, da kommt so viele Sachen auch, wie der Natur mal weiß, also jetzt kommt da so langsam die stillen Zeit oder die härtere Zeit, da kommt Wild und alles. Winter ist natürlich das schwierigste Punkt. Aber man kann auch mit im Winter mit Produkt auch mal sehr, sehr schöne Sachen nochmal verarbeiten. Aber das ist die Wahl wird wie ein bisschen hängen und das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Aber es gibt auch neue Geschirr zum Beispiel, auch sehr wichtig. Also der Vincent bringt uns regelmäßig neue Teller, neue Schälchen oder sowas. Und dann sieht man das manchmal, also gucke ich nur einen Teller oder so. Da würde mal sehr gut sowas darin passen oder sowas von der Farbe her oder keine Ahnung. Das ist da gibt es natürlich die ganze bekannte Kindererinnerung, also das, was man als Kind gegessen hat und alles, das bleibt hier oben. Und das sind natürlich Emotionen, also die erste Geschmäcke-Emotionen, die du als Kind einmal bekommst, die Küche von meiner Oma oder meine Mutter ist hier oben noch sehr, sehr hängen geblieben und prägt mich sehr auch.
Das finde ich interessant. Ja. Was ist das denn, was da hängen geblieben ist?
Ja, bei mir sind es zum Beispiel diese nordafrikanisches Gewürz. Meine Eltern sind in Marokko geboren und leider danach zurück nach Frankreich geschickt. Aber gut, das ist ja... Haben nicht Französisch bei uns einmal gekocht, sondern Marokkanisch, da viel Tagine oder Couscous oder alle diese Bastilla, Taubenbastilla oder so, alles diese. Und ich habe das Glück, dass meine Eltern in einem Land geboren sind, die ein sehr, sehr gutes Esskultur hat. Also Marokko hat bestimmt die beste nordafrikanische, sogar afrikanische Küche, denke ich mal, überhaupt. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und das ist bei mir also durch meine Oma und meine Eltern, also meine Mutter, also mein Vater kocht überhaupt nicht, also das zählt nicht. Also, aber meine Oma und meine Mutter auf jeden Fall doch. Also das ist da natürlich mal sehr viel dorthin geblieben. Also Kreuzkümmel, Koriander, und das kommt also sehr oft wieder in meine Küche rein.
Du röstest auch die Aromen gerne.
Ja, 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 ja. Die Gewürze mag ich sehr, sehr viel. Es gibt so viele Möglichkeiten, also die Palette ist so enorm beim Kochen, dass es ist sehr, 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 wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Also das ist da, deswegen finde ich also diese zur Seite Trend gibt es, also dieses brutal regionale Küche überall da. ein bisschen schade, weil man begrenzt sich mit Sachen, die, wo man nicht unbedingt sich begrenzen müssen. Also als Koch, man kann es auch machen. Also, aber das ist, ich finde es also nur noch. Wir haben hier zum Beispiel in der Nähe von Köln nur wenig, also wenig. Wir haben schon einige Sachen da, aber wir können keine Mangos haben oder sowas. Also wir können keine tropische Früchte, keine Gewürze aus Nordafrika oder Ostafrika selbst. Dann muss man das nicht nehmen, weil wir das nicht so zu Hand haben. Also ich finde es ein bisschen zu heavy für mich, also sich zu begrenzen. Aber es ist so.
Du legst ja Wert darauf, dass man halt verschiedene Temperaturen hat auf den Tellern, verschiedene Texturen und möglichst viel Abwechslung, auch aromatische Abwechslung im Mund. Das ist ja, was du vorhin gesagt hast, wenn man dann versucht, über die Satellitenteller was zu probieren, man kriegt immer wieder einen anderen Eindruck und durch die Vermischung auch eine andere Komposition.
Ja. Ja.
Wie lange hast du dafür gebraucht, um Meister da drin zu werden?
30 Jahre.
Okay.
Ja, also das ist, ich sag's immer, leider, wenn ich angefangen habe, also da ich war wild und viele, mit viel Energie und viele, aber da hat mir gefällt, da oben, ne, diese, wie kann ich diese Energie da mal nutzen, kanalisieren oder sowas, wie jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so komplett reif geworden bin, sondern wir haben jetzt unsere Stile mal entwickelt und das funktioniert und das ist es ist da jetzt. Nur wenn ich sag's zu mir, wenn ich diese Reife gehabt hätte mit 20 und mit so viel Energie, boah, jetzt nochmal noch doppelt so lange noch mal dauern können. es ist leider so. Es ist ein Beruf, wo man meiner Meinung her viele, viele Zeit braucht.
Reife gewinnt man ja auch erst mit den Jahren. Also
das
ist ja einfach so.
Ja, das ist, es gibt natürlich sehr geniale Köche, die sehr, sehr früh sehr, sehr gut sind. Aber ich glaube, das muss man schon viel, viel probieren und viel versuchen und viele essen und gucken, um dieses Reif oder dieses seine eigene Reife mal zu erreichen, seien wir so. Das ist 30 Jahre jetzt, ja.
Ja. Mit der Reife kommt ja auch die Resistenz gegen Stress.
Ja.
Was bedeutet denn Stress für dich?
Es ist es ist meine beste Freund, die manchmal meine beste Feind sein könnte. Aber jetzt ist natürlich, da wird seltener und seltener meine beste Feind, Gott sei Dank. Aber das gehört dazu. Also es gibt, jeden Arzt würde das sowas sagen, es gibt Gut und Schlechte. Also bis ein bestimmtes Pegel ist der Stress mal gut. Wenn es über dieses Pegel geht, dann ist es nicht gut, nicht mehr gut. Also wir versuchen es, also ich zumindest versuche ich mal zu überwinden durch, ich laufe einmal, mindestens mal einmal in der Woche eine Stunde und ich mache Yoga und alles, also das gehört auch mal dazu. Das lernt man auch also die Jahre durch. Aber ja, klar, das ist ein großer, das ist vielleicht der größte Nachteil unseres Berufs, aber ist auch einigermaßen, ohne das wird es auch nicht funktionieren. Also ohne diesen Druck kann das man nicht kochen, weil das braucht man so viele Arbeit. Also das ist da.
Ja, und die Gäste kommen halt auf einmal, genau. Ne? Das
ja,
ist so.
Ja, das fängt halt an. Ist so. Ja, ja. Und wir haben so nur 2 Stunden, damit die Leute mal so zu essen bekommen. Und das heißt, in diese 2 Stunden muss man fertig sein. Das heißt, Zeitdruck, jeden Tag.
Aber wir hatten letztens einen Sommelier hier, der gesagt hat, er wird keine Weinbegleitung bestellen in einem Restaurant. Das wird er ablehnen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, bei euch ist die Weinbegleitung aber wirklich anders. Also jedes Mal, wenn ich es probiere, denke ich, also ja. selbst wenn ich mal einen Wein solo probiere und denke, das ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, stelle ich fest, dass es mit dem Essen aber hervorragend funktioniert. Und das ist dann wirklich mal wieder ein Aha-Effekt. Wie intensiv setzt ihr euch mit der Weinbegleitung auseinander?
Also das ist der Abteilung von Vincent. Wir arbeiten so, dass wie gesagt, die Küche kommt immer, ich finde es auch gut so, also ist immer vor. Das heißt, der Gericht kommt fertig. Wenn wir der Meinung sind, dass der Gericht nochmal auf der Karte sein kommt, dann machen wir so einen Test für erstmal für Vincent alleine. Da macht sich schon mal ein Gedanke für die Weine her. Und dann machen wir einen Test für die gesamte Kellner und lassen wir das die Kellner probieren. Und dann Vincent dann bietet also zwei, drei verschiedene Weine dazu und jeder sagt seine Meinung zu den Weinen. Aber das ist da anders zu arbeiten wird, also ich werde es nicht schaffen. Also zum Beispiel also, einen Wein probieren und sagen, jetzt kochst du da etwas für dieses Wein. Ne? Mhm. Wird schwierig, weil es gibt, der Wein steht, er ist da, also da ist in einer Flasche, also wir haben mehr Möglichkeit, wir haben sehr viele Positionen im Restaurant und der passende Wein ist immer mit dabei, aber muss man erst nur herausfinden, welche. Aber da hast du recht, also das ist manchmal, finde ich, mal fast Magie, wie das sich also arrangieren kann also, oder komponieren kann, einen Wein zu einem Gericht. Und das vergisst man. Also das ist auch ein Beruf, der leider ein bisschen untergeht. Es gibt immer Sommelier im Restaurant, nur das Problem, dadurch, dass sie in Sternenlokal so dieses Menü so lange sind, mit so vielen verschiedenen Gängen gibt, man kann nicht mehr so beim jeden Gang also ein passender Wein zu dieses, also sonst nach 20 Gerichten, dann ist man betrunken oder also muss man nur ein bisschen davon trinken, das geht auch nicht, man, das geht nur gleichweise. Und es wird kompliziert. Also das ist da, also dann hat man zwei, drei Weine oder vier verschiedene Weine, das ist schon viel. Also das ist ja für ein ganzes Menü und das anzupassen und dieses lange Menü ist ein bisschen schwieriger geworden. Wenn man nur drei, vier Gänge, also drei oder vier verschiedene Glasweine, also das passt noch. Das kann man also wirklich zu jedem Gang seine passende Wein finden.
Mhm. Gibt es denn noch was dich reizen würde, was du ausprobieren möchtest?
Mhm. Klar, es gibt viele Sachen, die ich machen möchte oder immer noch möchte oder verpasst habe, das durch dieses Beruf, ist ja klar. Also das ist ja aber andersrum, es bringt auch viele. Also das diese, wie ich sage, diese Beziehung mit der Gäste zum Beispiel macht, also mir überhaupt mal wirklich mal, ich hatte am Anfang sehr viele Probleme mit dabei, also aber ich sehe auch mal jetzt, dass ich dieses Leute mal auch sehen möchte und will. Also nach dem Essen und alles. Klar, also vielleicht in ein anderes Leben. Nein, ich kann nur das. Ich kann nur kochen und ich habe viel Spaß daran. Es tut mir gut. Also das ist da, es ist ein. Ich habe natürlich auch das Gefühl, dass ich viel, viele Sachen verpasst habe. Klar, also zum Beispiel meine Töchter habe ich nicht. Also wachsen sehen. Also meine Kinder, ich war für meine Frau auch nicht unbedingt, Gott sei Dank arbeitet sie auch mit mir in der Küche, aber ich war auch nicht unbedingt da vielleicht mal immer mit dabei, da durch diese, aber es ist leider so, das gehört leider, man muss sich also in dieses Beruf muss man sich sehr, sehr früh entscheiden. Entweder macht man das volle Pulle und mit Leidenschaft und mit alles, was man kann, und dann bekommen wir, was man Erfolg oder Spaß oder sowas. oder man lässt das. Also das ist deswegen dieses Schwierigkeit, Nachwuchs so mal zu finden oder Leute, die das wirklich mal ein ganzes Karriere oder ein ganzes Leben lang ziehen können. Also das gibt es viele negative Seiten von der Branche, ja, leider. Das ist da, hätten wir was, ich denke auch, wir müssen auch mal was tun dagegen, aber es ist viel zu wenig, finde ich. Wenn dieses Beruf nicht diese negative Seite hätte, wird es bestimmt der beste Beruf der Welt. Also wirklich. Aber jeder seine.
Dafür hast du dann unendlich viele Gäste glücklich gemacht, die bei dir im Restaurant waren und deine Speise essen konnten. Also, ja. Kannst du von mir reden? Ich war erst mal vor 15 Jahren da.
Ja.
Das war eigentlich eine witzige Geschichte, weil ich war damals an der Uni und ein Professor fragte mich, ob ich mit ihm für ihn Prüfung abhalten könnte oder mit ihm zusammen. Mhm. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Und dann kam ich in den Raum rein und musste 4 Stunden lang Protokoll führen. Mhm. Und normalerweise lernt man an der Uni vom ersten Tag als Student an, nicht mehr mit der Hand zu schreiben. Aber diese Protokolle mussten mit der Hand geschrieben werden. Mir tat schon nach einer halben Stunde die Hand weh. Und nach 4 Stunden sagt er so, jetzt lade ich sie aber zum Essen ein. Und dachte ich, Mensa, toll. Und dann hat er aber ein Taxi gerufen und sind wir ins Le Monsonnier gefahren. Und da habe ich zum ersten Mal dieses Restaurant gesehen und habe wirklich gedacht, was ist das denn? Habe ich nachher jedes Mal freiwillig gemeldet, wenn es ums Protokollschreiben ging. In der Hoffnung, um wieder zu euch zu kommen. Und seitdem bin ich halt mehr oder weniger regelmäßig zu euch gekommen und war jedes Mal wirklich nicht nur zufrieden, sondern auch glücklich. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank. Ja. Danke für deine Trauer. Also ich finde also diese Stammgäste, es ist wirklich mal sehr, sehr gut, berührender. Also das ist unsere tägliche verdient. Also man kann auch mal über Sterne reden, aber den Stern bekommt man einmal im Jahr oder einmal wieder jedes Jahr gegeben oder sowas. Aber dieses tägliche Lob von Leuten, ich vergleiche mal oft mal dieses Beruf mit die Schauspieler, die nur Theater machen zum Beispiel, die jeden Abend dieses Werk dann mal wieder vor nur ein paar Leute mal beizubringen. Also wir müssen das gleich machen, jeden Tag, mittags und abends. Und dieses Gefühl, die Leute mal, wenn ich so draußen gehe und die glänzenden Augen sehe oder Grinsen oder sowas. Es tut wirklich gut.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, Erik, vielen Dank.
Danke, dass du an deinem freien Tag zu uns gekommen bist.
Vielen Dank.
Ja. Dankeschön.